Selten war ein Präsidentschaftswahlkampf in den USA so spannend wie in diesem Jahr. Ein desaströser Auftritt von Joe Biden beim ersten TV-Duell, die beiden Attentate auf Donald Trump und die überraschende Präsidentschaftskandidatur von Kamala Harris für die Demokraten. Tja, und all das inmitten steigender geopolitischer Spannungen rund um den Globus, unter anderem mit einem eskalierenden Nahostkonflikt und dem anhaltenden Russland-Ukraine-Krieg. Und als wäre das noch nicht genug, mehren sich die Zeichen für eine Rezession in den Vereinigten Staaten. Also da kommt eine ganze Menge zusammen und es gibt viel zu bereden. In diesem Podcast zur US-Präsidentschaftswahl, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, der Wahlkampf war bisher spannender als jeder Hollywood-Film, wie ich finde. Fehlt eigentlich nur noch die Tüte Popcorn in der Hand. Wie hast du denn das Duell Trump versus Harris bisher erlebt?
Also die Idee mit dem Popcorn finde ich wirklich gut, Andreas. Weil das hat irgendwie wirklich was von großem Kino. Ja, also am spannendsten fand ich wirklich, wie schnell sich das Gesamtbild verändert hat. Also gestern wirkte Trump gegen Biden noch wie ein jugendlicher Herausforderer und kaum ist Harris nominiert, steht er plötzlich als alter Mann da. Also die Wirkung von so etwas sollte man nicht unterschätzen. Vitalität und Jugend spielen für die Amerikaner eine ganz große Rolle, übrigens eine viel stärkere, als wir das in Deutschland kennen. Sehr interessant und klug fand ich auch, dass die Demokraten endlich damit aufgehört haben, Trump zu dämonisieren oder ihn als den Untergang der amerikanischen Demokratie hinzustellen. Stattdessen sagen sie nun einfach, dass er ein weird old man ist, also ein seltsamer alter Mann ist. Wahltaktisch war das ein kluger Schachzug, davon bin ich überzeugt.
Ja, wir sind ja hier bei klug anlegen, Karl. Deshalb wollen wir uns natürlich mit dem Blick auf die US-Präsidentschaftswahlen um Wirtschaft und Börse kümmern. Hat denn der Wahlkampf, den wir bisher gesehen haben, irgendwelche Auswirkungen eben auf Wirtschaft oder Börsenentwicklung?
Bisher zumindest gibt es noch keine erkennbaren Auswirkungen auf die Börse und das bleibt vermutlich auch so. Letztlich ist es ja sowieso nie ganz klar, warum Börsen steigen oder fallen. Ausnahmen sind natürlich ganz gravierende Ereignisse wie Corona oder der Überfall Russlands auf die Ukraine. Meistens aber ist es so, dass für Marktbewegungen die passenden Begründungen erst hinterher dazu gedichtet werden. Die Tatsache, dass die globalen Aktienmärkte und allen voran die der USA neue Allzeithochs erreicht haben, hat ja wohl mit dem Wahlkampf eher nichts zu tun. Sehr viel mehr dagegen mit der Zinssenkung der Fed um immerhin 0,5 Prozentpunkte statt der erwarteten 0,25 Prozentpunkte. Auch in der US-Wirtschaft hat der Wahlkampf bisher noch keine Spuren hinterlassen. In den USA sind es ja vor allem die privaten Konsumausgaben, die die Wirtschaft antreiben. Immerhin machen sie gut 70% der gesamten amerikanischen Wirtschaftsleistung, sprich des Bruttoinlandsprodukts, aus. Und diese Ausgaben richten sich sicherlich nicht danach, wer im Wahlkampf gerade die Nase vorne hat oder nach irgendwelchen Umfrageergebnissen.
Dann lass uns doch mal in die Details eintauchen und auf den aktuellen Status quo schauen. Karl, wo steht denn die US-Konjunktur in diesem Herbst?
Du hast es ja selber schon angesprochen. Aktuell gibt es in den USA, aber auch international, eine große Debatte, ob die US-Wirtschaft in eine Rezession abrutscht. Dabei sind die tatsächlichen Zahlen gar nicht mal so schlecht, weit besser als in Europa zum Beispiel. Zwar war das Wachstum im ersten Quartal 24 aufs Jahr hochgerechnet mit 1,4% noch relativ schwach, aber schon im zweiten Quartal war es mit rund 3% schon ganz ordentlich und es kann gut sein, dass es im dritten Quartal sogar noch besser aussehen wird. Diese Wachstumssteigerung ist vor allem auf den Konsum zurückzuführen, der, wie schon gesagt, gut 70% des gesamten BIPs ausmacht. Und die Konjunktur wird aktuell auch noch von den deutlich tieferen Öl- und Benzinpreisen gestützt. Dazu kommen überraschend starke Ausrüstungsinvestitionen im Unternehmenssektor.
Aber das klingt jetzt nicht gerade nach einer Rezession, oder?
Nein, absolut nicht. Die meisten Volkswirte prognostizieren für das dritte Quartal ähnlich starke Wachstumszahlen, wie sie sich schon im zweiten Quartal gezeigt haben, nämlich 2,5-3%. Entsprechend positiv sind auch die Schätzungen für das Gesamtjahr 2024. Je nach Wirtschaftsforschungsinstitut liegen sie bei 2-2,5%. Vor allem im Vergleich mit Europa sind das sehr gute Zahlen. Hier geht man für 2024 von knapp 1% Wachstum aus, mit Deutschland als Schlusslicht, das stagniert bzw. überhaupt nicht vom Fleck kommt. Trotz dieser ja an sich positiven Zahlen gibt es in den USA nach wie vor die Angst vor einer Rezession. Vor allem deshalb, weil die Fed für viele überraschend die Leitzinsen deutlich um 0,5% gesenkt hat und nicht wie erwartet nur um 0,25%. Laut aktuellem Statement sieht die Fed derzeit zwar keine erhöhten Risiken für einen Abschwung, aber von vielen wird die Höhe der Zinssenkung trotzdem so interpretiert, dass auch seitens der Fed zumindest gewisse Sorgen bestehen und vor allem, dass sie auch berechtigt sind. Tatsächlich ist diese Zinssenkung insofern überraschend, weil die Inflation in den USA eben noch nicht da ist, wo man sie eigentlich haben will, nämlich bei 2%. Zwar ist die Inflation seit rund 2 Jahren auch in den USA deutlich rückläufig, im August hatte sie aber mit 2,5% den niedrigsten Wert seit Februar 2021. Das Problem ist aber die sogenannte Kerninflation, das heißt die normale Inflation, aber ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise. Die ist nämlich mit 3,2% immer noch problematisch hoch. Und wenn nun in einem solchen Inflationsumfeld eine Zentralbank die Zinsen so kräftig senkt, so die These der Konjunkturpessimisten, dann kann das nur bedeuten, dass die Fed ernste Sorgen vor einer Rezession hat. Aber irgendwie, finde ich, dreht sich die Diskussion dabei im Kreis. Senkt die Fed die Zinsen nicht, dann ist das schlecht für die Konjunktur, eben wegen der hohen Zinsen. Senkt sie sie kräftig, so wie aktuell, dann ist es auch wieder nicht recht. Also irgendwie schon verrückt.
Ja, das stimmt. In der Tat, aber die Börsen laufen derweil ja relativ steil nach oben. Darf man sehr gespannt sein, wie sich das fortentwickelt. Karl, wem spielt denn die aktuelle wirtschaftliche Lage eher in die Hände? Kamala Harris oder Donald Trump?
Eigentlich sollte Harris davon profitieren, denn sie steht ja im Ruf, die Wirtschaftspolitik von Biden fortzusetzen. Und die war rein objektiv gesehen nicht so schlecht. Das sieht man ja auch an den Wachstumszahlen. 2023 war das US-Wirtschaftswachstum mit 2,5% im Vergleich mit den meisten Industrieländern schon sehr stark. Biden hat mit dem Inflation Reduction Act mit einem Volumen von $400 Milliarden erhebliche Summen für die Stützung der heimischen Industrie bereitgestellt. Dazu kommt noch der sogenannte CHIPS Act, der nochmal $280 Milliarden schwer ist. Und auch wenn sich diese Summen über mehrere Jahre hinweg verteilen, war das doch ein starkes Signal für die Wirtschaft. Harris dürfte das ähnlich fortsetzen. Daher müsste, wie gesagt, die wirtschaftliche Lage an sich Harris in die Karten spielen. Aber Umfragen zeigen, dass große Teile der Bevölkerung mit der wirtschaftlichen Lage unzufrieden sind. Als Grund dafür nennen sie vor allem die Inflation, obwohl die ja schon wieder stark zurückgegangen ist. Und da ist auch was dran. Auch wenn die Inflationsraten nur niedriger sind, haben wir es mit einem wesentlich höheren Preisniveau zu tun. Und das belastet die unteren Einkommensschichten. Unabhängig davon glaube ich, dass diese Unzufriedenheit auch damit was zu tun hat, dass Trump keine Gelegenheit auslässt, die US-Wirtschaft schlecht zu reden, um Biden die Verantwortung dafür zuzuschieben. Fast kommt es mir so vor, als würde die alte Wahlkampfregel von Bill Clinton, it's the economy, stupid, sprich, es geht nur um die Wirtschaft, Dummkopf, in diesem Wahlkampf nicht gelten. Stattdessen ist er ideologisch extrem aufgeheizt, vor allem bei den Themen Migration, Abtreibungsrecht oder Kriegsfinanzierung.
Okay, Karl, aber es mag ja sein, dass die Wirtschaft in der Frage, wer nun gewinnt, keine so große Rolle spielt. Aber umgekehrt ist es der Wirtschaft doch sicher nicht egal, wer von den beiden gewinnt. Was haben wir da zu erwarten?
Was Trump anbelangt, da haben wir ja immerhin aus einer ersten Amtszeit schon gewisse Erfahrungswerte. Und da muss man fairerweise sagen, dass die rein wirtschaftlich gesehen gut war. Das durchschnittliche Wachstum war von 2017 bis 2019 immerhin 2,6%. Selbst im Corona-Jahr 2020 gab es lediglich einen Rückgang von 2,2%. Und auch für die Börse war Trump nicht schädlich, im Gegenteil. Immerhin hat der S&P 500 in seiner Amtszeit um rund 50% zugelegt. Kamala Harris dagegen ist in der Hinsicht noch mehr oder weniger ein unbeschriebenes Blatt. Außer, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit den wirtschaftspolitischen Kurs Bidens fortsetzen wird, weiß man noch relativ wenig über ihre Pläne. Aber wenn sie diesen Kurs nicht radikal ändert, gibt es auch mit ihr keine wirtschaftsfeindliche Politik. Stand heute ist keiner der Kandidaten für die Wirtschaft ein großes Schreckgespenst.
Und wenn man all das jetzt auf die Börse überträgt, gibt es so etwas wie einen Trump-Trade oder einen Harris-Call, so nenne ich es mal, für alle, die spekulativ unterwegs sind und die vielleicht ein paar kurzfristige Gewinne einfahren wollen?
Ich wusste, dass du wieder zocken möchtest. Aber wenn ich Spekulant wäre, ich würde nicht auf einen Wahlausgang wetten, Andreas. Kurzfristig werden die Börsen zwar auch vom Wahlkampf und insbesondere auch von dem Ergebnis bewegt, aber wie, das ist völlig unkalkulierbar. Nimm als Beispiel Trumps erste Amtszeit. Da waren wirklich sehr viele davon überzeugt, dass es eine Kurskorrektur geben würde und haben sich auch entsprechend positioniert. Letztlich aber gab es nur eine ganz kurze Marktschwäche und während seiner Amtszeit insgesamt bei den Aktien sogar eine starke Aufwärtsbewegung. Solche Trades oder Calls oder was auch immer sind wirklich reines Glücksspiel.
Na gut, dann lass uns den Faden hier noch etwas weiter spinnen an anderer Stelle, denn wir sollten und wollten ja nicht nur über den neuen Chef oder die Chefin des Weißen Hauses sprechen, sondern auch über ein paar politische Aspekte, die dann in die Wirtschaft reingehen könnten. Und in dem Falle wäre es die neue Zusammensetzung des US-Kongresses. Zwei Fragen dazu, Karl. Zunächst die grundsätzliche. Wie ist das politische System in den USA aufgebaut?
Na, an der Spitze steht der Präsident oder vielleicht bald eine Präsidentin. Der oder die ist das Staatsoberhaupt und zugleich auch Regierungschef. Die Wahl ist alle 4 Jahre. Der Präsident hat weitreichende Befugnisse, wird aber durch das System der sogenannten Checks and Balances kontrolliert. Es gibt also eine gegenseitige Kontrolle und Machtbegrenzung der verschiedenen Staatsgewalten. Also die Exekutive, also Präsident, und Judikative ist also der oberste Gerichtshof und die Legislative. Und damit sind wir beim Kongress, denn der repräsentiert die Legislative. Er besteht aus 2 Kammern. Erste Kammer ist das Repräsentantenhaus mit 435 Mitgliedern, die sämtliche Bundesstaaten gewichtet nach Bevölkerungsgröße vertreten. Die Abgeordneten des Repräsentantenhauses sind letztlich also die eigentlichen Volksvertreterinnen und Vertreter, also vergleichbar mit unserem Bundestag. Die 2. Kammer des Kongresses ist der Senat mit 100 Mitgliedern, 2 pro Bundesstaat, vergleichbar mit unserem Bundesrat. Der Senat repräsentiert also die Bundesstaaten. Im Repräsentantenhaus werden die Gesetze verabschiedet, die vorher im Senat beraten werden. Beide Kammern haben zudem Kontrollbefugnisse gegenüber dem Präsidenten und seinen Ministern. Insbesondere kontrollieren und beschließen sie auch den Staatshaushalt. Im November stehen alle Sitze des Repräsentantenhaus und 1/3 der Senatssitze zur Wahl. Derzeit hat die Republikanische Partei eine leichte Mehrheit im Repräsentantenhaus. Im Senat dagegen herrscht aktuell eine Pattsituation. Das heißt, es ist derzeit keine absolute Mehrheit vorhanden. Die Demokraten haben 48 Sitze, die Republikaner 49 und es gibt 3 unabhängige Sitze. Aktuell verlieren die Republikaner viele Abstimmungen, weil von den 3 unabhängigen Vertretern 2 Mitglied der demokratischen Fraktion sind und nur einer bei den Republikanern. Bei Abstimmungen steht es also oft 50-50. Dann ist aber die Stimme des Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin entscheidend. Und das ist aktuell eben Kamala Harris.
Was bedeutet das jetzt konkret? Also wenn zum Beispiel eine Präsidentin Kamala Harris mit einem republikanisch dominierten Kongress zusammenarbeiten müsste?
Wenn beide Kammern an die Republikaner gehen, wären Reibereien vorprogrammiert. Dann wären große Gesetzesvorhaben nur schwer durchsetzbar, weil die von den Republikanern blockiert werden könnten. Insbesondere könnten der Präsidentin dann auch Haushaltsmittel verweigert werden, denn der Kongress kontrolliert ja auch den Haushalt. Vermutlich hätten wir es dann wieder mit Haushaltsblockaden zu tun, nämlich dann, wenn die Erhöhung der Verschuldungsgrenze verweigert würde, wodurch dann der berühmte Shutdown droht, also die Stilllegung weiter Teile des öffentlichen Sektors. Diese Drohungen gab es allerdings in der Vergangenheit schon öfter und am Ende hat man sich doch wieder geeinigt, wenn auch auf den letzten Drücker. Schließlich will niemand für eine Zahlungsunfähigkeit der USA verantwortlich sein. Insgesamt müsste Harris in einem solchen Fall verstärkt auf Kompromisse und überparteiliche Zusammenarbeit setzen. Als letztes Mittel zur Durchsetzung ihrer Ziele könnte sie auf präsidiale Verfügungen, sogenannte Executive Orders, setzen. Die haben jedoch eine begrenzte Laufzeit und können vom nächsten Präsidenten leicht wieder aufgehoben werden.
Ja, beim Umkehrschluss hieß das dann wohl aber auch, Karl, dass sein Präsident Donald Trump, also der Republikaner, in diesem Falle quasi alle Ideen ohne größere Probleme durch den Kongress, der ja dann ja auch republikanisch dominiert wäre, bekommen würde. Ist das jetzt gut oder schlecht für die Wirtschaft und die Börse in den USA?
Ja, da hast du recht. In dem Fall könnte Trump wirklich durchregieren. Ob das gut oder schlecht für die Wirtschaft ist, hängt davon ab, was er am Ende von seinen Plänen auch wirklich umsetzt. Das Bild ist in der Hinsicht nicht eindeutig. Einerseits hat er wirtschaftsfreundliche Pläne, vieles aber ist auch problematisch. Auf der Plusseite stehen eindeutig seine Steuerpläne. Trump würde wahrscheinlich die Steuersenkungen aus seiner ersten Amtszeit, die 2025 auslaufen, verlängern. Insbesondere will er die Unternehmenssteuern weiter senken. Das wäre für die Wirtschaft natürlich ein dickes Pfund und dürfte die Unternehmensgewinne ankurbeln. Andererseits will er die Strafzölle, die er in seiner Amtszeit bereits eingeführt hatte, noch verschärfen, vor allem Richtung China. Wenn Trump hier eine noch härtere Linie fährt, dürfte das die Inflation anheizen und auch die Unternehmensgewinne belasten. Letztlich geht Trump mit dieser America First Politik ein erhebliches Risiko ein, denn der Welthandel war schon immer die Haupttriebfeder für den global wachsenden Wohlstand, insbesondere auch für die USA. Das ist ihm womöglich in seiner Tragweite gar nicht so klar. Aber was er am Ende wirklich macht, steht noch in den Sternen.
Ja, und wir hier in Europa, wir sind bei all dem wahrscheinlich nur Zuschauer. Und dennoch wird die wie auch immer geartete neue politische Konstellation in Washington sicherlich nicht ohne Folgen für uns bleiben, Karl. Welche Auswirkungen hat der US-Wahlkampf für Europa?
Der Wahlkampf selbst hat nur geringe Auswirkungen. Wer aber Präsident wird, das macht für Europa sicher einen erheblichen Unterschied. Fangen wir mit der Sicherheitspolitik an. Stand heute glaube ich zwar nicht, dass Trump aus der NATO austreten würde, aber er wäre sicher mehr kontra NATO. Und das würde die gesamte Sicherheitsarchitektur Europas beeinflussen. Insbesondere wird er weiterhin energisch auf höhere europäische Rüstungsausgaben drängen und wahrscheinlich auch die militärische Unterstützung der Ukraine zurückfahren. In dem Fall müsste Europa die Lücke schließen. Harris wäre wahrscheinlich in all diesen Punkten entgegenkommender. Immerhin gab es von ihr auf der jüngsten Verteidigungskonferenz ein klares Bekenntnis zur NATO und zum Multilateralismus. Insgesamt glaube ich, dass man unter Trump mit mehr Protektionismus und darum auch mit mehr Handelskonflikten rechnen muss. Das könnte auch die europäische Handelsbeziehung zu China belasten, es sei denn, die Europäer nutzen das als eine Chance, sich enger mit China zu verbünden. Doch ganz unabhängig davon, wer nun die Wahl gewinnt, glaube ich, dass es letztlich im strategischen Interesse der USA liegt, sich stärker auf den asiatisch-pazifischen Raum zu konzentrieren und weniger auf Europa. Und dass das auch unter einer Präsidentin Harris so sein würde. Da sollte man sich durch ihren viel moderateren Ton nicht täuschen lassen. Insofern könnte eine Präsidentschaft Donald Trumps für Europa auch der sprichwörtliche Tritt in den Hintern sein, um sich insgesamt etwas unabhängiger von den USA zu machen, vor allem in verteidigungspolitischer Hinsicht.
Also, dann halten wir fest, am 6. November, nach dem Tag der Wahl, sind wir dann hoffentlich etwas schlauer und können besser einordnen, wohin die Reise in den kommenden 4 Jahren nun geht. Abschließend daher vielleicht mal keine Prognose, sondern nur eine Abwägung von Wahrscheinlichkeiten. Wer gewinnt die Wahl und wo stehen die USA im Jahre 2028? Sind sie dann immer noch die größte Volkswirtschaft der Welt?
Also ich denke, dass Scham und am Ende auch die Jugend siegt und deswegen glaube ich, dass Kamala Harris die Wahl gewinnen wird. Ja, die USA werden aus meiner Sicht auch in 2028 noch die stärkste Wirtschaftsmacht sein. Nicht zuletzt wegen ihres großen Vorsprungs in den Hochtechnologien wie Quantencomputing oder KI. Übrigens wurden die USA wirtschaftlich schon öfter für tot erklärt und haben die Welt doch immer wieder überrascht. Von daher glaube ich auch, dass die US-Börse die Leitbörse bleibt.
Dann werden wir in der Tat uns gedulden müssen, abwarten müssen, was zur Wahl und vor allen Dingen natürlich auch in den Wochen und Monaten danach passiert. Eines sei an dieser Stelle hier schon angekündigt. Ich habe die große Ehre, Ende Oktober, Anfang November in den USA zu sein, direkt über die Präsidentschaftswahl. Und ich freue mich sehr, dass wir dann einen Podcast im Anschluss dieser Reise machen können. Und wenn ich richtig informiert bin, Karl, du wirst mir dann die Fragen stellen, oder?
Ja klar, da bestehe ich drauf.
Bitte sei nett zu mir, wenn ich das heute schon anfragen darf.
Ja, das bin ich.
Sehr schön. Danke dir für hier und heute, lieber Karl-Matthias Schmidt, für diesen Podcast, der immer freitags alle 2 Wochen erscheint, den Sie am besten abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Dann können Sie auch liken, dieses Ganze teilen mit Ihren Freunden, was immer Sie wollen. Sie dürfen uns Fragen stellen zu dieser Folge oder auch weitere Themen vorschlagen unter podcast@quirinprivatbank.de. Mehr Infos gibt's auf der Homepage auf www.quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich wie immer herzlichen Dank fürs Lauschen.